Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über Anthroposophie als Zukunftsimpuls vom 3.5.2005.
Freunde, wir haben uns in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt mit der ägyptischen Kultur, mit den geistigen Impulsen, die von dort her kommen, und gehen der Frage nach, wie weit diese Impulse in verwandelter Form für unsere Zeit Bedeutung haben. Weil Rudolf Steiner auch immer wieder erwähnt hat, dass in gewisser Weise unsere Kulturepoche, unsere gegenwärtige Kulturepoche in gewissem Sinne eine Spiegelung der ägyptischen Zeit ist. Also die Spiegelung erfolgt an der Zeitenwende etwa, und da ist dann die ägyptische Kultur in etwa die Spiegelung, der jetzt unserer Zeit entspricht. Und viele Impulse in unserem heutigen Leben hängen damit zusammen, mit dem alten Ägyptertum, allerdings natürlich in verwandelter Form. Wir haben uns insbesondere sehr intensiv beschäftigt mit Isis und Osiris, mit dem Mythos von Isis und Osiris, und haben versucht, also näher kennenzulernen, welche Kräfte damit verbunden sind. Und haben das letzte Mal davon gesprochen, also das letzte Mal vor dem Leseabend gesprochen, davon, Isis hängt zusammen mit den alten Mondenkräften, den Kräften des alten Mondes. Also primär nicht mit den Kräften unseres gegenwärtigen Mondes, das ist erst sekundär, aber primär mit den Kräften des alten Mondes, also der vorhergehenden Verkörperung unserer Erde. Rudolf Steiner sagt, Isis ist so gewissermaßen die Seele des alten Mondes. Und diese Kräfte sind aber dann jetzt während unserer Erdenentwicklung in den Menschen eingezogen. Also was früher draußen eigentlich war, sind Kräfte, die jetzt in den Menschen eingezogen sind. Und Osiris hängt zusammen mit den alten Sonnenkräften, also der noch davor liegenden Verkörperung unserer Erde, die Rudolf Steiner als die alte Sonne bezeichnet, die sehr eng mit der Christuskraft verbunden war. Und diese Kräfte der alten Sonne wirken also zunächst in Osiris, dieses alten Sonnenkräfte. Und erst was dann aus der Verbindung dieser beiden entsteht, der Horusknabe, erst mit dem stehen wir dann wirklich in der Erdenentwicklung drinnen, also in der gegenwärtigen Erdenentwicklung drinnen. Also in gewissem Sinne weisen uns Isis und Osiris auf die Vergangenheit hin, müssen aber verwandelt werden oder müssen gerade deswegen verwandelt werden für die Zukunft hin, um Impulse für die Zukunft zu geben. Wir haben auch davon gesprochen, dass die Wirkungen von Isis und Osiris sich also auf sehr vielfältige Weise im Menschen finden oder widerspiegeln. Einerseits einmal im Seelenleben des Menschen, da stellt Osiris so etwas dar wie die aktive Denkkraft, die aktive Erkenntniskraft. Also wenn wir wirklich schöpferisch tätig sind im Denken, das ist das Wichtige, schöpferisch dabei tätig zu sein. Also wirklich ganz neue Gedanken in die Welt treten, wenn wir die entwickeln und entwerfen, dann hat das zunächst einmal etwas mit der Osiris-Kraft zu tun. Und Isis hängt damit zusammen, wenn also diese Gedanken als solche einmal gebildet sind, dann können wir sie in der Seele tragen, ohne dass wir sie jedes Mal neu wieder entwickeln müssen. Wir tragen sie sozusagen als Besitz in unserer Seele in mehr passiver Art. Das ist vielleicht überhaupt etwas sehr Wichtiges, was man unterscheiden muss, also zwischen dem wirklich kreativen Erarbeiten eines Gedankens und dem bloßen Gedanken haben. Sehr vieles, was man heute Denken nennt, ist eigentlich ein Haben von Gedanken, die man vielleicht noch kombiniert in verschiedener Weise, aber auch das bloße Kombinieren ist noch kein wirklich kreativer Vorgang. Auch wenn es nach außen hin oft so ausschaut, weil dabei etwas zumindest Neues, scheinbar Neues herauskommt, aber es ist bloße Kombination des Alten. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist das meiste dessen, was wir heute als Denken bezeichnen, besteht in dieser passiven Art des Denkens. Also die ganze äußere Logik ist eigentlich vorwiegend passiver Art. Besteht also in der folgerichtigen Kombinatorik bereits vorhandener Gedanken. Und also vielfach auch dort, wo heute Menschen so sehr darauf pochen, ja, also das ist meine Meinung und ich denke mir das so und so, dann ist das meistens überhaupt gar nicht wahr. Das sind Gedanken, die sie von irgendwoher haben und die sie eben haben, aber die sie nicht wirklich entwickelt haben, aus dem Nichts heraus, müsste man sagen.
Wie schaut es mit dem Erleben aus? Also wenn man grau ist alle Theorie,
richtig, ja.
Aber grün ist Lebensbaum, wenn man es selbst erlebt, ist ja, kommen einem ja neue Gedanken, die man bisher nicht hatte. Allein durchs Erleben.
Ist richtig, ja. Es ist schon richtig. Die Frage ist jetzt, wie tief also diese Gedanken dann wirklich, ob sie sozusagen nur für das eigene Bewusstsein neu sind, das muss man nämlich vielleicht auch noch unterscheiden. Ganz wichtig unterscheiden, dass wir bei Gott nicht alles das, was wir an Gedanken sozusagen in uns tragen, als Gedanken haben, in uns tragen, als Gedanken gut haben, wenn man so will, dass uns davon der geringste Teil noch bewusst ist. Und vieles, was uns neu erscheint, muss deswegen nicht wirklich kreativ in dem Moment geschaffen sein, sondern kann nur sein, angeregt durch das äußere Erlebnis, dass es uns jetzt zu Bewusstsein kommt und uns dadurch in Erstaunen versetzt. Das ist auch etwas ganz Natürliches und zunächst an sich nichts Schlechtes, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass es so ist. Und wenn man sich vor allem also sehr bewusst ist, wie sehr man auch in seinem ganzen Denken zum Beispiel Zeitgenosse ist, abhängig von Zeit und auch Ort, kulturellen Umfeld, in das man hineingeboren ist. Also man nimmt also unheimlich vieles an Gedanken nämlich bereits auf von der Kindheit an, ohne dass man sie dann noch selbst nämlich wirklich lenken und durchdenken kann, aber man nimmt sie auf. Man nimmt die Gedanken auf und trägt sie mit sich. Daher sehr entscheidend, wie die Qualität dieser Gedanken beschaffen ist. Ob es also eher tote Gedanken sind oder ob es etwas Lebendiges ist. Das ist ja gerade unser Ziel in der Waldorfschule, dem Kind Gedanken auch zu übermitteln, die lebendig sind, die mit dem Kind wachsen können, die reifen können, nicht ganz enge, erstarrte, dogmatische Gedanken, also Wissensvermittlung, so ist es, Punkt, Definition, ABC, fertig. Und das hast du bis ans Lebensende so zu behalten und da darf sich eigentlich nichts ändern mehr daran, das ist fix und fertig. Also das sind die ungesündesten Gedanken sozusagen, aber man kann auch viele lebendige Gedanken aufnehmen, wenn man das in der Erziehung immer richtig macht. Aber dann sind das auch noch nicht unbedingt eigene Gedanken. Nur bei den lebendigen Gedanken, die man aufnimmt, ist die Chance größer, dass man dann selber weiterbaut daran und weiterentwickelt. Nicht wahr? Kreativ Gedanken schaffen aus dem Nichts heraus heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt alles komplett neu schaffen muss, sondern es geht darum, das Vorhandene weiterzubauen, weiterzuentwickeln, etwas Neues daran zu setzen. Weil, also das schaffen wir sowieso nicht, also ein ganz komplett neues Gedankengebäude, das ist also schon sehr schwierig und sehr, sehr weit wegliegend. Aber das Vorhandene weiterleben und weiterentwickeln zu lassen. Dabei ist natürlich aber dieses Gedankenhaben etwas sehr Wichtiges, denn da haben wir auch schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber vielleicht muss man das noch deutlicher sagen. Wenn wir nur das aktive Produzieren der Gedanken hätten, dann würden wir zwar tätig sein, aber wir würden eigentlich das Ergebnis dieser Tätigkeit gar nicht erleben können. Wir würden zwar also merken, wie soll ich sagen, die Begeisterung im schöpferischen Moment, Aber wir könnten eigentlich uns gar nicht betrachtend dessen, was wir jetzt da im Gedanklichen geschaffen haben, gegenüberstellen. Dass wir uns überhaupt gegenüberstellen können, dem, was wir auch kreativ an Gedanken hervorbringen, dazu braucht es also auch dieser passiven Form. Das ist ganz wichtig. Und da hängt es eben jetzt sehr stark davon ab, wie die Qualität, wie soll ich sagen, dieser passiven Gedankenwelt, die wir in uns tragen, beschaffen ist. Nämlich je nachdem ist sie auch geeigneter oder weniger geeignet, das Ergebnis unseres kreativ-gedanklichen Tuns wiederzuspiegeln oder nicht. Und das Interessante ist, dass ja der Steiner gesagt hat, in unserer Zeit ist das eigentliche Problem, dass wir die Isis verloren haben, also eigentlich diesen passiven Teil verloren haben. Wir haben heute an sich potenziell zumindest dieses aktive Denken in uns, obwohl es immer noch sehr wenig genützt wird, aber wir haben es potenziell in uns. Seit der Zeitenwende haben das immer mehr Menschen in sich, also das ist nicht aufzuhalten. Aber wir können eigentlich nichts damit anfangen, weil wir die Isis nicht haben, nicht in genügender Reinheit für uns haben. Also diesen Spiegel sozusagen für unsere eigene Gedankentätigkeit, der ist verzerrt, der ist erstarrt, der ist gerade durch unseren modernen Intellekt also äußerst zäh und äußerst beschlagen, dieser Spiegel. Und daher tappt eigentlich unsere kreativ-gedankliche Fähigkeit, bei der eigentlich unsere geistig-schöpferische Tätigkeit beginnt. Das ist sozusagen das erste Zipfel, wo wir selber schaffend, wirklich schaffend tätig sind, geht hier irgendwo immer wieder ins Leere hinein. Also wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir heute immer noch sehr wenig dieser kreativen Gedanken haben, dann heißt das eigentlich, wir fangen mit unserer kreativen Gedankentätigkeit, die wir eigentlich hätten, nichts an. Weil die Widerspiegelungsmöglichkeit uns fehlt dafür. Uns fehlt also die Isis. Und diese Isis in der richtigen Form zu entwickeln, was heißt das? Wir haben das letzte Mal davon gesprochen, was der Ägypter eigentlich unter der Isis auch verstanden hat, wie man es auch bezeichnen kann. Die Isis ist der von sinnlichen Begierden gereinigte Astralleib, also der Seelenleib, den wir in uns tragen, das Seelische, die Grundsubstanz des Seelischen sozusagen, das wir in uns tragen, das aber durch den Sündenfall, durch die luziferische Versuchung hingegeben ist an die sinnlichen Begierden. Und zwar an ein Übermaß an sinnlichen Begierden. Man muss es vielleicht so deutlich sagen, weil ein gewisses Maß an Bindung durch das Astralische an die Erde ist ja durchaus notwendig, sonst könnten wir ja gar nicht auf Erden leben. Es wäre ganz ungesund, wenn wir das nicht hätten. Also wir müssen einen gewissen Nahrungstrieb haben und dergleichen. Das Problem tritt eigentlich erst dort auf, wo es ein Übermaß wird, wo es also über das notwendige Maß hinausgeht. Und das durch die luziferische Versuchung, was dadurch bewirkt wurde, ist eigentlich das Übermaß. Nur das richtige harmonische Maß, das notwendig ist, um auf Erden zu leben, das kann man eigentlich noch nicht als wirkliche Begierde bezeichnen, sondern das ist was durchaus Gesundes und Richtiges. Aber das einseitige Übermaß ist dann das Problem. Und das wirkt also im Astralischen, dieses Übermaß wirkt also wie dunkle Wolken eigentlich, könnte man sagen, im Astralischen, im Seelischen. Und das verhindert, dass wir widerspiegeln können die Kräfte dessen, was wir aktiv im Denken hervorbringen können. Also daher ein wichtiger Weg, diesen Astralleib zu reinigen zunächst einmal, also aufs richtige Maß zu bringen. Also die reine Isis zu erzeugen oder, wie es in den christlichen Mysterien dann heißt, die Jungfrau Sophia. Das ist eigentlich der entsprechende Begriff, was die Ägypter genannt haben. Die Isis ist für die christlichen Mysterien dann die Jungfrau Sophia. Der Name Jungfrau kommt eben einfach daher, dass es eben ein, bis zu einem gewissen Grad sozusagen jungfräulicher Astralleib sein muss. Jungfräulich heißt also in dem Fall, dass er gereinigt ist von dem Übermaß der luziferischen, namentlich luziferischen Begierden. Und Sophia Weisheit weist uns darauf hin, dass im Astralleib ja, im Grunde die ganze Weltenweisheit drinnen wohnt. Der Astralleib ist eigentlich Ausdruck der Weltenweisheit. Kommt an sich unser Astralleib ja aus der Zeit des alten Mondes noch herüber? Die Menschheit hat auf dem alten Mond hat sie den Astralleib bekommen und der alte Mond wird von Rudolf Steiner auch genannt die Welt der Weisheit. Vorher gab es eigentlich diese weisheitsvolle Ordnung der ganzen Welt nicht. Die war viel chaotischer, viel unausgegorener noch. Dass wirklich also eine weisheitsvolle Harmonie in der Welt herrscht, begann erst mit der alten Mondenentwicklung. Und diese Kräfte sind an sich im Astralischen drinnen, im Seelischen drinnen. Das heißt eigentlich, das Seelische, wenn es in seiner ursprünglichen Form vorhanden wäre, wäre es Ausdruck absoluter Weisheit und Harmonie. Harmonie mit dem ganzen Kosmos auch zugleich. Das heißt also, dass das seelische Erleben würde im Einklang stehen mit dem ganzen kosmischen Geschehen, würde sich eins fühlen damit und ganz also damit harmonieren. Daher ja auch der Name Astralleib, Sternenleib, also mit dem ganzen Kosmos verbunden, aber zugleich Weisheitsleib. Man könnte sagen, Weisheit ist denn bis zu einem gewissen Grad diese innere Harmonie des Kosmos. Kosmos heißt ja auch nichts anderes als Ordnung und Schmuck auf der anderen Seite. Das hat gewisse doppelte Bedeutung. Kosmos heißt geordnet, aber auch schön, eine schöne Ordnung eigentlich. Das haben die Griechen darunter verstanden. Und das ist genau das, was eigentlich unser Astralleib im Kleinen, unser Seelenleib im Kleinen widerspiegeln sollte. Diese große kosmische Ordnung. Das ist verloren gegangen, das müssen wir wiedergewinnen. Das müssen wir wiedergewinnen, wenn wir also überhaupt jetzt einen neuen geistigen Weg gehen wollen, also wieder zum Geistigen finden wollen. Das Problem ist, im Zuge der Menschheitsentwicklung ist eben gerade dieses Astralische, dieser Seelenleib immer, immer stärker beeinträchtigt worden. Wenn wir sprechen, Auslöser war der luziferische Sündenfall oder der durch Luzifer verursachte Sündenfall, so ist das ja nicht ein Ereignis, das einmal an einem Punkt stattgefunden hat, sondern eigentlich ist das ein kontinuierlicher Prozess, der immer, immer weiter wirkt und eigentlich immer, immer stärker wird. Im Positiven wie im Negativen stärker wird, weil es gibt ja durchaus auch positive Folgen, davon haben wir auch schon gesprochen. Wenn der Mensch hätte nie seine Selbstständigkeit gewonnen, wie er sie heute bereits hat und noch in stärkerem Maße bekommen wird. Also auch das ist etwas, sogar die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also das heißt, dass der Mensch aus eigenem die moralische Verantwortung übernehmen kann, ist eigentlich eine Folge des Sündenfalls. Das muss sich ja ganz klar sein. Also es ist nicht nur was Negatives, nur es ist halt die Gefahr, dass der Mensch es missbraucht. Und daher immer sehr wichtig zu sagen, Luzifer oder überhaupt diese Widersachermächte sind an sich weder gut noch böse, sondern es kommt darauf an, was der Mensch aus ihren Impulsen macht. Also daher ja nicht sagen, ja, Luzifer ist also ein böser Verführer, weg damit und möglichst meiden das Luziferische. Das ist nicht das Richtige, sondern diese Kräfte im richtigen Sinne einsetzen. Dann funktioniert das. Also das heißt, wir müssen unseren Astralleib, unseren Seelenleib reinigen von den unrichtigen Impulsen, die da hineinkommen. Wenn das nicht geschieht, dann wird die Menschheit für die Zukunft immer, immer stärker vom Geistigen abgeschnitten werden. Denn dieser Astralleib von sich aus, wenn man nichts weiter tut, verdunkelt sich immer mehr. Das ist eigentlich etwas, was kontinuierlich im Laufe der Menschheitsentwicklung immer dunkler geworden ist, sofern nicht einzelne Menschen jetzt dagegen arbeiten und etwas dagegen unternehmen. Aber aus sich heraus, wenn der Mensch aus seinem Ich heraus nichts unternimmt, wird es eigentlich immer dunkler und dunkler. Und wir sind also heute in einer Zeit drinnen, wo es da schon sehr, sehr düster geworden ist. Wir haben auch schon davon gesprochen, dass das teilweise auch damit zusammenhängt, dass einfach die ganze Seelenatmosphäre um die Erde herum schon sehr vergiftet ist und dass wir, wenn wir zu einer Geburt heruntersteigen, darauf angewiesen sind, zunächst einmal aus dieser seelischen Atmosphäre aber herauszuschöpfen, um uns unseren Seelenleib zu bauen. Also auch schon damit fängt es einmal an. Und dann kommt noch dazu, dass die Menschen halt dann vielfach im Laufe des Lebens noch mehr zur Verdunklung beitragen. Aber es sind schon die Voraussetzungen sozusagen viel, viel schwieriger als in der vergangenen Zeit. Viel, viel schwieriger auch als etwa in der ägyptischen Zeit. Da hat zwar auch schon eine sehr starke Verdunklung stattgefunden, aber bei Weitem noch nicht so stark wie heute. Allerdings, insofern vielleicht eine gewisse Beziehung wieder zur ägyptischen Zeit, insofern als ein starker Schub zur Verdunklung schon, also mit der ägyptischen Zeit oder kurz vor der ägyptischen Zeit sogar begonnen hat, als das Kali Yuga begonnen hat, das finstere Zeitalter, wie es Rudolf Steiner nennt, das also etwa begonnen hat, so im 3. Jahrtausend vor Christus. Noch kurz vor Beginn der eigentlichen ägyptischen Zeit war es so, dass also sehr radikal das geistige Licht weitgehend erloschen ist in der Menschheit, im breitesten Teil der Menschheit und dann höchstens nur mehr durch einen Einweihungsweg zugänglich wurde, durch einen konsequenten Einweihungsweg, während vorher die Menschheit noch in breitem Maße ein gewisses Hellsehen, einen gewissen Einblick in die geistige Welt ganz natürlich hatte, auch ohne irgendeine Schulung zu machen. Also kurz vor der ägyptischen Zeit beginnt eine sehr starke Verdunklung. Und zwar ist sehr interessant, wie das Rudolf Steiner schildert, wie diese Verdunklung zustande gekommen ist. Also nämlich sehr plötzlich im Grunde. Im Laufe von wenigen Wochen, sagt Rudolf Steiner, also ein ganz radikaler Einschnitt, wo also innerhalb einer ganz, ganz kurzen Zeit das, was noch an Hellsehen da war, auch wenn es nicht mehr die höchste Form des Hellsehens war, aber doch noch ein sehr starker Einblick in die geistige Welt, ist eigentlich, kann man fast sagen, über Nacht erloschen bei den meisten Menschen. Und so stark, dass das für die Menschen natürlich tief erschütternd war. Also so, dass die Menschen also das Gefühl hatten, wirklich jetzt in der sinnlichen Welt, in der äußeren Welt zu ertrinken, von ihr einfach überrollt zu werden, überschüttet zu werden von ihr und den Blick aufs Geistige zu verlieren, dieses Atmen des Geistigen auch zu verlieren, also auch die Inspiration nämlich zu verlieren. Ganz, ganz plötzlich. Also für die Menschen, die gerade damals auf Erden gelebt haben, innerhalb dieser wenigen Wochen, muss das ein ganz, ganz radikales Erlebnis gewesen sein. Und Rudolf Steiner schildert, dass es für die Menschen damals wirklich eine Art Gefühl des Ertrinkens war. Und dass teilweise die Sintflutschilderungen auch auf diese Zeit und auf dieses Ergebnis zurückgehen. Gar nicht auf so sehr auf eine äußere Überflutung, die teilweise zwar auch zu der Zeit stattgefunden hat, das ist also auch mit äußeren Naturkatastrophen teilweise zusammengegangen, aber vor allem war es ein starkes seelisches Erlebnis. Wenn man nämlich erlebt, das Astralische, dann kann man das Astralische wird immer gerne geschildert als Meer. Als bewegtes oder ruhigeres Meer, je nachdem. Also wenn die Astralkräfte, die Seelenkräfte sehr stark gewühlt sind, dann ist es halt ein sehr stürmisches Meer, das Bild des Meeres. Oder ich kann auch einen sehr reinen Seelenspiegel erzeugen, ich kann die Meeresstille erzeugen, nach der die Griechen immer wieder gesucht haben. Das heißt, in der Seele die völlig glatte See sozusagen zu bauen, in der sich der ganze Kosmos spiegeln kann. Ja, wenn das eben von den Begierden und Emotionen aufgepeitscht und aufgeschüttelt ist, na, dann kann sie nichts spiegeln vom Kosmos. Dann sind es einfach ganz, ganz die unterirdischen Kräfte, die darin toben, oder die Kräfte der seelischen Erdatmosphäre, die darin toben, aber der geistige Blick für den Kosmos ist nicht da. Und dieses Gefühl des Ertrinkens ist also so, dass man denkt, man sinkt jetzt ganz hinunter in dieses stürmische Meer und verliert sich da drin. Verliert letztlich auch das Bewusstsein da drinnen. Das ist nämlich auch damit verbunden. Also das Bewusstsein zu verlieren eigentlich für diese astralischen Kräfte. Und man kann ja sagen, das Astralische ist heute das, was wir im Großen und Ganzen mit dem Unterbewussten bezeichnen. Also das Ich ist dort nicht dabei, sind die unterbewussten Seelenkräfte. Die sind sehr stark, sie sind für sich genommen unheimlich weise, viel weiser als das, was wir da aus unserem Oberbewusstsein haben. Leiten uns vielfach auch weisheitsvoll durch die Welt, denn trotz also dieser ganzen luziferischen Versuchung und der begierten Kräfte, die drinnen walten, walten natürlich richtige Kräfte auch drinnen, na Gott sei Dank, also sonst wäre es schlimm. Also zum Beispiel sitzen im Astralleib ganz stark die Kräfte drinnen, die uns auf unseren Schicksalswegen leiten. Also dass wir den Impuls bekommen, jetzt heute gehst dorthin oder 5 Minuten später aus dem Haus und dann entkommst vielleicht irgendein Verkehrsunfall oder irgend sowas, ohne es überhaupt zu wissen, dass das so war, dann sind das, oder heute gehst du dorthin, weil dort wirst du jemanden treffen, mit dem du karmisch verbunden bist und da plötzlich entsteht was daraus. Also alles die Dinge, die wir aus dem Oberbewusstsein überhaupt gar nicht mitbekommen, warum das so ist, wir sagen halt dann zufällig. Aber in Wahrheit leitet uns da der Astralleib hin, ganz, ganz deutlich, der überschaut das. Der aber schaut das ganz, ganz klar und sehr weisheitsvoll. Manchmal spielt er uns natürlich auch Streiche, auch das kommt hinein eben durch die luziferischen Kräfte, die, wenn sie falsch drinnen wirken, natürlich auch manche Probleme hineinbauen können. Also auch das kann passieren. Wir haben ja auch schon davon gesprochen, dass in unserer Zeit sogar die Gefahr besteht, also was heißt die Gefahr? Es ist Tatsache, dass das Karma, also das Schicksal in Unordnung kommt oder bereits in Unordnung gekommen ist. Das heißt, es ist also in der Zukunft auch nicht mehr so hundertprozentig aus sich heraus verlässlich, dass uns das Schicksal also immer brav genau dorthin führt, wohin es eigentlich uns hinführen sollte, sondern es kann also da sozusagen im Schicksalsgeschehen auch eine ganze Menge Pannen geben, sage ich unter Anführungszeichen. Die Gefahr wird größer. Ich meine, sie ist noch nicht sehr groß in unserer Zeit, aber sie wird größer. Also, dass gewisse Dinge im karmischen Ablauf, im Schicksalsablauf einfach nicht so ablaufen, wie sie ablaufen sollten. Die Gefahr wird aber immer größer werden.
Warum? Naja,
die Gefahr wird deswegen immer größer, weil diese verdunkelten Kräfte im Astralleib immer stärker werden. Also das heißt, das sind also vor allem die luziferischen Impulse, natürlich sekundär auch was vom Arimanischen hereinwirkt, also alles was an Widersacherkräften drinnen ist, das bildet immer stärkere Nebelstrukturen, dunkle Nebelstrukturen in unserem Astralleib drinnen. Also wenn man so will, ist unser kleiner Mikrokosmos, unser astralischer, ist schon sehr verfinsterter Kosmos, mit dunklen Staubwolken sozusagen verfinstert. So wie man im Kosmos die großen Staubwolken hat, so haben wir also schon eine ganze Menge Staubwolken im Inneren drinnen. Und diese Kräfte hindern also tatsächlich bis zu einem gewissen Grade, dass sich die eigentlich lichtvoll kosmischen Kräfte, die auch unser Schicksal leiten, dass die zur Geltung kommen können. Da entsteht also ein gewisser Widerstreit darin. man kann sagen, also in der vorchristlichen Zeit war also noch garantiert, dass durch die Kräfte des Astralleibs der Mensch also einfach mit Sicherheit seinen karmischen Ausgleich findet. Dass einem das Schicksal sicher führt. Geht auch noch über die Zeitenwende hinaus, obwohl es schon anfängt, problematischer zu werden. Aber in unseren Tagen beginnt es also jetzt sehr rapide, problematischer zu werden. Also wenn nicht die Zeit beginnt, wo wir bewusster das Schicksal selbst in die Hand nehmen, das heißt wirklich mit dem Ich-Bewusstsein hineinleuchten und erkennen die Schicksalsimpulse, was das Schicksal eigentlich von uns will und auch erkennen, aber wo die Gegenimpulse sind, die das verhindern unter Umständen, die sich also trübend davor stellen. Das heißt, es ist also eine ganz, ganz lebenspraktische Frage in Wahrheit, mit der wir uns da jetzt beschäftigen. Also wenn wir suchen diesen Weg zur reinen Isis oder zu dieser Jungfrau Sophia, also zu dem wieder mehr gereinigten, im Idealfall ganz gereinigten Astralleib, aber wenigstens ein Schritt dann noch vorwärts, dann ist das jetzt keine abgehobene Frage, jetzt gut, esoterische Erkenntnis irgendwie, weiß Gott was, für Einzelne vielleicht, die da aufsteigen wollen. So, es ist eigentlich eine sehr lebenspraktische Frage in der näheren Zukunft für jeden Menschen, die jeden Menschen angeht. Und die also sehr entscheidend darüber ist, wie sein Schicksal verläuft. Ob sein Schicksal also ihn dorthin führt, dass er seinen Nutzen sozusagen daraus zieht, dass er das daraus sieht, was ihn eigentlich das Schicksal lehren will, oder ob das schief geht. Also, es muss zu dem an sich Schicksalsvertrauen, das man immer haben durfte, muss aber dazukommen jetzt also ein Wissen auch um dieses Schicksalsgeschehen. Es muss dazukommen.
Ich habe gelesen,
ja,
von einem Anthroposophen, der sich also mit Schicksalstherapie,
ja,
sozusagen,
ja, ja,
beschäftigt, ja, dass schon in den ersten Lebensjahren eine Art Grundmelodie hereinkommt, mhm, die sich dann im Laufe des Lebens wiederholt.
Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also wesentliche Motive, man bringt sich ja mal das Ganze mit. Also der Astralleib wird ja gemäß also auch unseres Schicksals gebaut oder gesucht. Eben da aber fängt schon das Problem an, dass wir unter Umständen gar nicht also den Astralleib zusammenbringen, der wirklich unserem Schicksal entspricht, eben weil sozusagen das Seelenmaterial, das ist ein blödes Wort, die Seelensubstanz, ist ein besseres Wort, Substanz, aber im Sinne von seelischer Substanz, nichts äußeres Stoffliches, eben nicht mehr in dem Maße vorhanden ist überhaupt so in der Erdumgebung. Also eben diese Seelenatmosphäre der Erde, die ist es ja vor allem, aus der wir unseren Astralleib schöpfen. Weil unser Astralleib ist ja zunächst einmal zu einem großen Teil auch gerechtfertigterweise dafür gedacht, eben unser Erdenleben hier zu vollbringen. Also es müssen Seelenkräfte drinnen sein, die auf unser Erdenleben auch orientiert sind, ist ganz klar. Schon auch natürlich die kosmischen Kräfte, um die Verbindung zu haben, aber sehr wesentlich eben auch Seelenkräfte, die einfach notwendig sind hier fürs irdische Dasein, die man im rein kosmischen Dasein überhaupt nicht braucht. Und die können wir nur schöpfen aus der seelischen Erdatmosphäre, wenn man so will. Und die ist aber eben so stark vergiftet, dass wir heute schon davon ausgehen können, dass wir mit Sicherheit nicht hundertprozentig den Astralleib zusammenbekommen, den wir eigentlich bräuchten gemäß unseres Schicksals. Wenn wir hereinkommen, also wenn wir nach dem Leben zwischen Tod und neuer Geburt da durchgehen und langsam wieder heruntersteigen zur Inkarnation, entwickelt sich ja nach und nach sozusagen ein gewisser Plan dafür, wie auch jetzt unser Astralleib aussehen soll, wie unser Ätherleib aussehen soll, wie unser physischer Leib gestaltet sein soll. das wird ja nach und nach entwickelt, diese Kräfte. Also namentlich in der Wiederabstiegsphase zur Erde herunter, über lange Zeiträume, wenn wir es messen an unserer äußeren Zeit hier, verhältnismäßig lange Zeiträume. Aber uns nützt dieser ganze Plan nichts, wenn wir sozusagen nicht den seelischen Rohstoff dafür finden, um diesen Plan auch vollkommen umzusetzen. Weil wir kommen also mit diesem Vorhaben, das uns mit Hilfe der geistigen Welt ausgestaltet wurde, kommen wir herunter und tauchen jetzt sozusagen in diese Seelenatmosphäre der Erde ein, schöpfen daraus das Astralische, versuchen gemäß dieses Plans uns den Astralleib zu bauen. Und jetzt fehlt aber dieses oder jenes an seelischen Kräften, ist einfach nicht vorhanden in der Seelenatmosphäre oder nicht in reiner Form vorhanden, obwohl wir es vielleicht gerade brauchen würden. Das heißt aber, wir kommen mit einem Astralleib zur Geburt herunter, der nicht unserem Schicksal hundertprozentig entspricht. Damit fängt es schon einmal an. Das ist schon der erste Haken an der ganzen Geschichte. Das heißt, in diesem Astralleib ist nicht alles das eingeschrieben, ist nicht alles das enthalten, was schicksalsmäßig eigentlich drinnen sein sollte. Und das Zweite ist, stattdessen sind notgedrungenerweise verfinsternde Kräfte drinnen, weil irgendwas müssen wir sozusagen aufnehmen, besser irgendwas Beeinträchtigtes als gar nicht, sonst hätten wir überhaupt einen teilweise entwickelten Astralleib, das ginge gar nicht, dann könnte man gar nicht auf Erden existieren. Also haben wir stattdessen teilweise verfinsternde Kräfte drinnen und die hindern eben jetzt zusätzlich noch, dass sich die Schicksalsimpulse, die tatsächlich wenigstens aufgenommen werden konnten ins Astralische, dass sich die rein und frei ausleben können. Das ist gleich noch der nächste Haken. Also es fehlt etwas und stattdessen ist aber was drinnen, was verdunkelt wirkt und hindert, dass der Rest, der da zwar drinnen ist, sich ganz rein und frei ausgestalten kann. Das ist, man möchte eigentlich sagen, die Tragik unserer Zeit und wird immer mehr die Tragik der Zukunft werden. Und das heißt also, dass von selbst, wenn der Mensch oder die Menschheit überhaupt nichts unternehmen würde, dann kommt also immer mehr dieses ganze Schicksalsgeschehen durcheinander. Das wäre also fatal. Das wäre fatal für die Menschheit. Das Einzige, was eben helfen kann, ist, dass wir wirklich aus dem Ich heraus, bewusst aus dem Ich heraus, als einzelner, individueller Mensch, arbeiten an der zunächst einmal Läuterung dieses Astralleibes. Also diesen Astralleib wirklich in den Griff bekommen. Und diese Aufgabe ist eben in unserer Zeit schon etwas anders als in der ägyptischen Zeit, denn in der ägyptischen Zeit konnte man noch sehr stark rechnen auf die Hilfe der ganzen Priestergemeinschaft, die geholfen hat, dass diese Katharsis, diese Läuterung mit dem, in dem Verein zu weihen, vorgenommen wurde. Also der Unterschied ist, damals war das etwas, was man mit einzelnen auserwählten Menschen gemacht hat, die dazu bestimmt waren, eingeweihtet zu werden. Und der weitere Unterschied war, dass dieser Einzuweihende aber diese Kräfte nicht allein aus seinem Ich heraus aufbringen konnte oder musste, sondern dass dazu die Gemeinschaft der Priester mitgeholfen hat und die Stütze gegeben hat. Eine Zwölfheit von Priestern sogar, also als sozusagen Repräsentanten des ganzen Tierkreises, der mit dem Astralischen sehr stark zusammenhängen, die haben das Ganze geleitet, diesen ganzen Einweihungsprozess geleitet, den ganzen Schulungsweg eigentlich geleitet. Und man konnte also immer auf diese Stütze dieser Einweihungspriester rechnen. Was nicht heißt, dass nicht dieser Adept, der also dieser werdende, einzuweihende, dass der nicht harte Prüfungen durchzumachen hatte. Natürlich, also es war nicht so, dass man Hokus Pokus, man hat für ihn alles gemacht, er musste schon sehr aktiv mit tun, aber immer eben unter der Leitung und mit der Stütze dieser Priesterschaft, bei allen, was getan wurde, mit teilweise sehr, sehr schwierigen und sehr harten Prüfungen. Wir haben das letzte Mal auch im Anschluss an den Leseabend ein bisschen darüber gesprochen. Es waren, wenn zum Beispiel diese ägyptischen Pharaonen oder Einzuweihenden da den Gang durch die Pyramide und die Fallen, die da drinnen waren, die er bewältigen musste. Es waren vielfach auch körperliche Herausforderungen. Also, und zugleich aber die Notwendigkeit, eben die Angst zu überwinden. Also körperliche Prüfungen und aber die Angst im Zaum zu halten dabei. Das war also sehr, sehr, sehr wichtig. Gerade im Ägyptischen war das besonders wichtig, dieses Lernen mit der Angst umzugehen. Und nicht also sozusagen die Kontrolle zu verlieren in Situationen, die gefährlich sind, die in dem Fall äußerlich bedrohlich waren. Das kann heute nicht mehr der Weg sein. Der Weg heute, der Unterschied ist der, dass im Prinzip die Aufgabe, die verwandelte Isis, also die Jungfrau Sophia zu entwickeln, erstens einmal heute letztlich Aufgabe jedes Menschen ist. Notwendigerweise eben, um schon einmal mit diesem Schicksalsgeschehen in Zukunft fertig zu werden. Gar nicht jetzt um großer Eingeweihter zu werden, sondern um überhaupt das Leben schicksalsgemäß und schicksalsrichtig führen zu können. Ja.
Da ist aber schon eine Ähnlichkeit mit dem, weil dazu gehört ja Angstüberwindung.
Dazu gehört Angstüberwindung. Dazu gehört Angstüberwindung, das ist richtig. Die Gemeinsamkeit der Angstüberwindung ist sogar sehr stark. Nur wird sie sich heute nicht mehr oder kaum mehr an körperlichen Bedrohungen äußern. Es sind heute also eher, es geht um den Mut, unmittelbar in diese Seelentiefen hinunterzusteigen und darin Überwindungen durchzumachen. Sozusagen Mut in die eigenen Seelentiefen zu schauen und da gehört sehr viel Mut dazu. Da gehört sehr viel Mut dazu, weil wenn man nur ein bisschen hineinschaut in das, was so eben in diesen normalerweise unterbewussten Seelentiefen bei jedem einzelnen Menschen ist, also das muss nicht gar kein besonderer Bösewicht oder sowas sein, dann sind Abgründe darin, tiefste Abgründe, schauerlichste Abgründe drinnen, bei jedem einzelnen Menschen. Selbst also hochentwickelte Menschen wissen das, die wissen es wahrscheinlich besser. Der Unterschied besteht also vielfach darin, dass die das besser wissen, welche Abgründe da drin noch wohnen. Und so oft passiert es aber dann, dass durch irgendwelche Ereignisse eben diese Abgründe plötzlich sich auftun und dann der Mensch, der vorher ein ganz biederer Mensch zu sein scheint, braver, anständiger Mensch zu sein scheint, plötzlich in irgendeiner Situation also völlig, völlig anders reagiert und Dinge tut, die man nie für möglich gehalten hätte. Diese Abgründe lauern aber überall in der Menschheit heute, lauern in jedem einzelnen Menschen drinnen. Und einfach diese Abgründe werden insofern auch immer stärker, als eben dieses vergiftete Seelenmaterial bereits hereinkommt. Wir gar nicht anders können. Es wird einmal in fernerer Zukunft, etwas fernerer Zukunft überhaupt so sein, dass auch hohe Eingeweihte herunterkommen, bewusst, obwohl sie es anders könnten, bewusst auf sich nehmen, ihren Astralleib zu schöpfen aus dem Seelenmaterial, das sozusagen die Erdatmosphäre umgibt. Denn, wir haben ja eines schon gesagt, es gibt einen Weg, um dem Problem zu entgehen. Wenn man nämlich entwickelt hat das Geist selbst. Das Geist selbst ist die schöpferische Kraft, Seelisches aus dem Nichts hervorzubringen. Wenn also Menschen in ihrer geistigen Entwicklung so weit sind, dass sie Seelisches aus dem Nichts schöpfen können. Und gelernt, wodurch lernt man es? Man lernt es eigentlich durch nichts anderes als durch die Läuterung zunächst einmal des vorhandenen Astralleibs. Dann lernt man also das Seelische so durchgehend kennen und führen, dass man im Endeffekt, wenn dieser ganze Astralleib wirklich gereinigt ist, dann hat man damit erworben, die geistig-schöpferische Kraft aus dem Nichts heraus Seelisches zu schaffen. Dann könnte man also zu einer Geburt herunterkommen, ist nicht mehr angewiesen darauf, sich seinen Astralleib so zu bauen, dass man Seelenmaterial aus der Erdatmosphäre sammelt, sondern man schafft es sich aus dem Nichts heraus. Und das entspricht dann natürlich vollkommen der Individualität, die herunterkommt. Das wird bei einem Teil der Eingeweihten, die dann auf Erden zu wirken haben, sicher der Fall sein, dass sie also mit diesen Bedingungen herunterkommen. Andere wird es geben, die ganz bewusst, obwohl sie bereits die Fähigkeit haben, sich einem Astralleib aus dem Nichts zu schaffen, die sagen, nein, meine Aufgabe besteht eigentlich, die Seelenatmosphäre der Erde zu reinigen, zu verwandeln. Das heißt, ich nehme mir einen Astralleib aus dem Seelenstoff, der die Erde umgibt, aus der Seelensubstanz, der die Erde umgibt, und werde das jetzt im Laufe dieses eigentlich sehr, sehr schlechte Material, ich werde das durch die Kraft meiner Individualität reinigen und dann in dieser gereinigten Form der Seelenatmosphäre der Erde übergeben. Denn wenn dieser Eingeweihte dann wieder hinübergeht in die geistige Welt, also durch die Pforte des Todes tritt, dann legt er ja dieses Astralische ab. Und er legt es aber dann in einer geläuterten Form, in einer gereinigten Form ab, unter Umständen in einer so stark konsolidierten Form, dass es nicht einfach nur Seelensubstanz ist, die in die Erdatmosphäre übergeht, sondern dass es wirklich ein ganzer Astralleib ist, der in der Erdatmosphäre, so bildlich gesprochen, in der seelischen Erdatmosphäre verbleibt. Und der dann anderen Menschen, die zur Geburt heruntersteigen, die Möglichkeit gibt, diesen Astralleib zu übernehmen. Oder zumindest diesen Astralleib zu verbinden mit dem, was er sich aus eigenem baut. Das wird dann nämlich in einer etwas ferneren Zukunft für viele Menschen, die es versäumt haben, sich geistig zu entwickeln, die nicht aus eigenem nicht die Kraft haben, fertig zu werden mit dem Astralischen, unheimlich wichtig sein. Denn sie könnten sonst nur mit einem Astralleib geboren werden, mit dem sie überhaupt nicht fertig werden. Mit dem ihr eben noch zu wenig entwickeltes, geistig entwickeltes Ich einfach nicht fertig wird und untergeht damit. Komplett untergeht. Das wird immer, immer schwieriger. Und um diesen Menschen Entwicklungsmöglichkeiten zu geben, wird das also notwendig sein, dass andere Menschen vorausgehen, ihnen sozusagen Astralleiber zubereiten, die dann übernehmen können.
Inwiefern?
Naja, also in der sechsten nachatlantischen Kulturperiode vor allem. So fern ist es nicht mehr, so fern ist es nicht. Wir haben ja schon davon gesprochen, dass also die Menschheitsentwicklung in der Art, wie wir sie kennen, überhaupt, also schon im 6. 7. Jahrtausend, starke Veränderungen erfahren wird. Dass da ein nicht unerklärlicher Teil der Menschheit so weit sein sollte, dass einer physischen Verkörperung nicht mehr bedarf. Das heißt, dass das, was also aus einer physischen Verkörperung geschöpft werden kann, dass das erfüllt ist. Äußerlich wird sich das gar nicht spektakulär zeigen, ich würde es zeigen, dass halt die Geburtenraten zurückgehen langsam, dass also die Bevölkerungsexplosion wird dann sicher schon längst wieder eingedämmt sein, weil die entsteht ja jetzt eigentlich nur dadurch, dass jetzt in unserer Zeit sehr viele Seelen innerhalb sehr kurzer Zeit zur Inkarnation herunterdringen. Also dadurch sind jetzt halt zur Zeit mehr Menschen gleichzeitig auf Erden. Das wird in wirklich naher Zukunft also zurückgehen. Ich meine, in unseren westlichen, sogenannten westlichen Zivilisationen, oder wie man es nennt, sieht man es eh schon deutlich, dass da ein gewisser Rückgang da ist.
Worauf man nicht schließen kann, dass die restliche Welt vielleicht schon so weit ist.
Nicht unbedingt, nein, nicht unbedingt. Nein, das sollte man daraus nicht schließen, das ist richtig. Nein, es zeigt eher eines. Ich meine, es hat verschiedene Gründe. Ich meine, dass die Geburtenzahlen rückläufig sind in der westlichen Welt, das hängt sicher mit einem gewissen Egoismus der Leute zusammen, aber auch zusammen, dass tatsächlich also in der Volkssubstanz dieser westlichen Völker die Fortpflanzungskräfte tatsächlich also einen starken Einbruch erlitten haben. Und auch mehr erleiden werden. Also das hängt unmittelbar zusammen, sehr stark zumindest zusammen mit der Entwicklung der intellektuellen Kräfte. Auch das geht auf Kosten dieser Kräfte. Das sind die verwandelten Kräfte, also das hängt zusammen. Der Intellekt, das sind eigentlich Fortpflanzungskräfte, die verwandelt werden. Und die sogenannte westliche Zivilisation hatte die Aufgabe, das zu entwickeln, aber das heißt auch, dass damit also eine gewisse rein körperliche Menschheitsanlage entsteht, die eigentlich keine sehr große Zukunft hat. Also genau das, also was etwa, weiß ich nicht, der Hitler wollen hat oder so, die arischen Völker als die für die Zukunft oder so, das wird sicher nicht der Fall sein. Auch rein also vom äußeren Vererbungsprinzip nicht. Das werden die sein, die am frühesten aussterben, mit Sicherheit. Es wird nicht so laufen, also sozusagen die weiße Rasse wird die Welt erobern und Ding, es werden die sein, die am ersten aussterben, sagt nämlich Rudolf Steiner auch. Sagt er selber, also. Und im Gegenteil, es werden die, unter Anführungszeichen, sogenannten primitiven Rassen oder so, werden eine große Bedeutung für die Zukunft noch bekommen. Weil das überhaupt die einzige Möglichkeit sein wird dann noch für irdische Verkörperungen. Also vor allem für die dann, die also auch nicht rechtzeitig den Weg geschafft haben, eben auch ohne physische Verkörperung auskommen zu können. Es wird eine sehr, sehr starke Bedeutung bekommen in der Zukunft. Also in dieser sechsten nachatlantischen Kulturperiode wird es also sehr, sehr notwendig und sehr wichtig sein, also dass gerade Menschen, die eine geistige Entwicklung angestrebt haben, dass die in hohem Maße wirklich helfend tätig sind für die anderen, die diese Entwicklung bis zu einem gewissen Grad versäumt haben, um die mitzunehmen. Die selbst wenn sie dann besten Willen sind und wollen, einfach bereits so schlechte Möglichkeiten haben, dass sie einen Weg überhaupt nur machen können, wenn man ihnen hilft dabei. Eben etwa dadurch, dass man ihnen einen geläuterten Astralleib für die Verkörperung zur Verfügung stellt. Das wird also für viele ganz, ganz entscheidend sein. Und es wird dann hoffentlich also bereits so weit sein, dass das eben nicht nur einzelne Eingeweihte betrifft, die so weit sind, dass sie das machen können, sondern dass das bereits eine größere Anzahl von Menschen zu Wege bringt. Also für die anderen solche gereinigte Astralleiber zur Verfügung zu stellen. Das wird also für einen Teil der Menschheit eine wesentliche Aufgabe sein. Und es werden eigentlich nur einzelne Eingeweihte sein, einzelne wenige, die also wirklich so herunterkommen werden, dass sie sagen, diese Aufgabe kann ich nicht wahrnehmen, ich habe eine andere Aufgabe, das heißt, ich baue mir jetzt aus dem Nichts heraus meinen ganz reinen Astralleib, trage aber dadurch auch nicht eigentlich bei zur Verbesserung dieser Seelenatmosphäre der Erde, sondern ich habe eine ganz spezielle Aufgabe, die ich nur erfüllen kann, indem ich wirklich mir jetzt für diese Mission, die ich auf Erden habe, diesen ganz speziellen Astralleib baue. Und das werden dann einzelne führende, eingeweihte sein, die ganz also wichtige und spezielle Impulse in die Menschheit zu geben haben werden. Aber eine breitere Menge von Menschen wird es eben sein, die gelernt haben, einen Astralleib so zu beherrschen, dass sie an sich einen Astralleib oder zumindest einen großen Teil eines Astralleibs aus dem Nichts heraus schaffen könnten. Ich müsste sagen, besser als einen größeren Teil, also ganz wird es nicht bei wenigen der Fall sein, aber immerhin einen größeren Teil, also Geist selbst entwickelt haben bis zu einem gewissen Grad. Und das aber eben dazu verwenden, um eben wirklich die Seelenatmosphäre der Erde zu reinigen und anderen Menschen das zur Verfügung zu stellen. Also diese Hilfe wird sehr, sehr wichtig sein. Das Das ist vielleicht also überhaupt das Wichtigste für den geistigen Weg, auch für die Zukunft, dass es im Kern also nicht nur darum geht, also jetzt geistige Erkenntnis oder sowas zu haben, und ich bin halt der weise Eingeweihte, sondern es geht also sehr wesentlich darum, dass das ein Werkzeug einfach ist, um der Menschheit Hilfe zu leisten. Also etwas, was ein Mensch für den anderen tun kann. Also diese Suche, die Jungfrau Sophia zu entwickeln, in diesem Sinne zu entwickeln, den reinen Astralleib oder weitgehend reinen Astralleib zu entwickeln, das ist zum Beispiel auch was, wovon Faust spricht, wenn er da das, oder Goethe spricht, wenn er da das ewig Weibliche sucht, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Also Das ist nichts anderes, das sind genau dieselben Kräfte. Und die ganze Faustdichtung schildert also den Weg dorthin, den eigentlich in Bildern diesen inneren Seelenweg. Daher ist ja dieses Faustdrama namentlich also der zweite Teil im Grunde was unheimlich Modernes. Es ist etwas, was in unserer Zeit so richtig aktuell ist und für die Zukunft aktuell ist. Unheimlich aktuell ist. Und das heißt, sich mit solchen Dingen etwa zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, ist auch ein guter Schulungsweg, also sich diesen Dingen zu nähern irgendwo, weil man kann das Ganze eigentlich nur in Bildern schildern, weil mit einem Art imaginativen Bewusstsein, das Goethe auch noch nicht wirklich ausgeprägt hatte. Darum war er auch so ehrlich und hat gesagt, ich nehme halt die Bilder aus der Mythologie. Ich weiß, ich kann es nur in Bildern schildern, Bildern, die man früher einmal hellsichtig erlebt hat. Ich bin aber als Goethe nicht hellsichtig, aber ich habe zumindest ein sehr starkes Gespür für die Sachen. Aber damit ich nicht irgendwelchen Fantastereien verfalle, nehme ich die Bilder aus der griechischen Mythologie, dann sogar aus dem Christlichen heraus, da was dann der Aufstieg in die himmlischen Regionen ist am Ende des zweiten Teils, Grablegung und so weiter, da bedient er sich der Bilder also aus dem Christlichen heraus, weil er einfach ehrlich genug ist zu sagen, ich selber habe diese Imaginationen noch nicht. Also ich will keine Fantastereien schaffen, ich will nicht, wie heißt es heute, Fantasy-Spektakel oder irgend sowas machen, sondern ich nehme Bilder, von denen ich noch das Empfinden habe, die haben damals noch eine Ahnung gehabt, wie man sowas in Bildern schildern kann. Wir haben heute diese Ahnung eben nicht mehr, noch nicht wieder. Wir müssen es langsam wieder bekommen. Das heißt also, in diesem Sinne müsste man auch einmal über die Faustdichtung natürlich hinausgehen und das also mit wirklich Bildern als sozusagen, die heute geschaffen und erlebt sind. Zunächst einmal im Künstlerischen. Dazu muss man auch noch nicht jetzt ausgeprägter Hellseher sein, aber es muss ein gewisser Ansatz zumindest zum bewussten Helldenken da sein, in bildhafter Form denken zu können. Dann kann man schon an viele Dinge herankommen. Etwas, was dann natürlich in großartigen Maßstab auch Rudolf Steiner in seinen Mysteriendramen gemacht hat. Also der probiert, der sagt ja selber auch, das ist auch ein Anfang. Es ist immer noch ein sehr spröder Anfang, aber das ist ein Versuch, also diesen nächsten Schritt zu gehen. Jetzt einfach nicht Bilder aus der Mythologie bloß zu übernehmen, sondern mit Bildern, wie man es heute schildern kann, weiterzugeben. Und das wird weitergehen müssen. Also, aber das Wichtige eben wirklich ist daran, dass das eine Lebensfrage eigentlich für uns alle wird. Immer mehr eine Lebensfrage für uns alle wird. Nicht bloß also für einzelne Vorreiter der Menschheit sozusagen. Es ist eigentlich etwas, was jeden Einzelnen betrifft. Es wird der eine stärker gehen können, der andere schwächer gehen können. Aber im Grunde kann es für die Zukunft diese Unterscheidung nicht mehr geben zwischen sozusagen dem breiten Volk und da gibt es ein paar Eingeweihte. Es wird halt sicher welche geben, die weiter voraus sind und welche, die weiter hinten nach sind, aber die ersten Schritte muss heute im Grunde jeder geben. Was heißt muss? Kann, soll, wenn er in die richtige Richtung entwickeln müssen, tut niemand, das ist eben der Unterschied. Auch müssen tut niemand, steht in der Freiheit des Menschen irgendwo, es zu tun oder nicht. Aber wenn er es nicht tut, dann ist eben die Gefahr sehr groß, dass immer stärkere Schicksalsverwirrungen auch auftreten werden. Und dazu muss man ja immer wieder sagen, es ist ja nicht so, dass wir jetzt ganz allein auf uns gestellt sind, trotzdem nicht. Denn die große Hilfe, die wir haben, besteht ja im Christusimpuls. Also alle diese Hilfestellungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, ersetzt, aber diese Hilfestellung durch den Christus ist nur da, wenn wir aus Freiheit ihn aufnehmen. Wirklich ganz aus Freiheit aufnehmen. Das konnte ja bei dem Einweihungsweg in der Vergangenheit eigentlich gar keine Frage sein. Ich meine, da wurden Menschen eben in die Pharaonenfamilie geboren und dann hatten sie das zu werden und diesen Weg durchzumachen. Natürlich sind sie auch nicht zufällig dort hineingeboren worden, aber das wäre sicher keinem einfallen, wäre nicht möglich gewesen. Ich will jetzt nicht Pharao werden. Ich möchte eigentlich ein geruhsames Leben irgendwo führen, in einer kleinen Hütte und mehr Ruhe haben. Ich will diese Verantwortung nicht. Das gab es nicht. Aber heute müssen wir es aus der Freiheit auf uns nehmen, diese Verantwortung auch. Dass wir diese Freiheit haben, ist aber wieder Folge des Sündenfalls im Grunde. Nicht wahr? Ihr werdet das Böse und Gute erkennen. Wir können es unterscheiden, wir können uns entscheiden. Also damit haben wir eben auch die Chance, diese Entwicklung aber eigenständig in die Hand zu nehmen. Und wenn wir also diese Läuterung des Astralleibes zumindest zum Teil oder ein bisschen wenigstens durchführen, also ein bisschen diese Jungfrau Sophia entwickeln in uns, dann kommt eben auch tatsächlich die Inspiration aus der geistigen Welt. Ja, überhaupt vielleicht dann sogar in der nächsten Folge. Das erste wird sein, also dass man es in der Inspiration hat. Imagination kommt als späteres eigentlich für den heutigen Menschen. Es ist auch das Interessante, dass der Weg eigentlich umgekehrt heute geht. In alten Zeiten hatten die Menschen naturhaft Hellsehen. Das heißt, sie haben so in traumartigen Bildern die geistige Welt erlebt. Also in ganz alten Zeiten, sowohl bei Tag als bei Nacht, haben sie überhaupt die sinnliche Welt noch sehr wenig gesehen und dahinter eigentlich immer die geistige Welt. Später wurde die sinnliche Welt unter Tags zumindest immer stärker und nur in der Nacht, in der Traumwelt, war der Einblick in die geistige Welt sehr stark und man konnte sich die Erinnerung mitnehmen. Aber dieses bildhafte Element war eigentlich das Erste, was da war. Und dann gab es Einzelne, die einen Schulungsweg durchgemacht haben, um Inspiration zu bekommen, das heißt zu verstehen, was bedeuten diese Bilder eigentlich. Weil sie zu sehen, diese Erlebnisse zu haben, heißt noch gar nicht, dass ich was anfangen kann damit. Und wirklich genau weiß ich, das sind Bilder, die mich schrecken, vielleicht Bilder, die erhaben aussehen, aber was bedeuten sie eigentlich wirklich? welche Konsequenzen muss ich daraus ziehen? Das wusste man vielfach nicht. Dazu war also schon ein gewisser Schulungsweg notwendig. Der hat dann zur Inspiration geführt. Inspiration heißt also, da beginnt die eigentliche Erkenntnis erst. Weil auch wenn ich in die sinnliche Welt hineinschaue und hineinglotze, weiß ich auch noch nicht sehr viel darüber. Ich sehe halt ein paar Dinge, aber tiefere Erkenntnisse habe ich damit noch nicht. Heute ist es beim Einblick in die geistige Welt meistens umgekehrt, dass zuerst eine gewisse Kenntnis kommt, ohne dass ich noch selbst hellsichtig bin. Also daher auch, wenn wir uns schulen, nehmen wir an den Vorträgen Rudolf Steiners, erwerben wir uns doch eine ganze Menge an Kenntnissen darüber, ein gewisses Wissen über die geistige Welt, ein gewisses Unterscheidungsvermögen für die geistige Welt, dass wir unter Umständen wirklich nachvollziehen können, das heißt aus eigenem nachschöpferisch nacherleben können, dann ist es eigentlich schon Inspiration. Aber deswegen sehen wir es noch nicht hellsichtig, die ganze Geschichte. Das kommt also erst in den nächsten Schritt, der Weg geht umgekehrt bei uns. Und das wird aber kommen auch, also diese bildhaft imaginative Einsicht, die wird auch kommen, wenn wir nur genügend dieses Astralische gereinigt haben. Denn was uns verhindert heute zu sehen, die geistige Welt, eben auch in der Imagination zu sehen, das sind eben diese dunklen Wolken des Astralleibes. Die sind im Weg. Und wenn genügend Erläuterung da ist, dann werden wir auch das Licht der geistigen Welt erleben. Das ist das, was dann ausgedrückt wird, eben auch im Evangelium, also vom Heiligen Geist überleuchtet oder überschattet zu werden. Nur dieses Bild der Jungfrau mit dem Heiligen Geist, wie wir es kennen aus den Evangelien, ist ja auch ein Bild also für diesen Schritt. Wenn der Astralleib genügend jungfräulich, genügend rein geworden ist, dann kommt die Erleuchtung mit dem, oder die Überschattung zunächst einmal mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Voraussetzung aber dann, um die Christuskraft in die Seele aufzunehmen, in der Seele sozusagen den Christus zu gebären, wenn man so will. Also, oder entsprechend des Wortes des Paulus dann später nicht ich, sondern der Christus in mir. Aber das sind die vorbereitenden Schritte. Das heißt also auch, um sich wirklich mit der Christuskraft zu verbinden für die Zukunft, sind diese Schritte notwendig. Es ist eine gewisse Übergangsphase, wie sie eben gegeben wurde oder jetzt noch teilweise da ist, was die Kirchen im traditionellen Sinn gemacht haben, über das Glaubensprinzip, über das Gefühl, eine gewisse Beziehung einmal zu dem Christus herzustellen. Aber es ist ja sehr deutlich sichtbar, eben namentlich wieder in unseren westlichen, sogenannten westlichen Zivilisationen, dass das immer schwieriger wird, dass also da der Atheismus immer stärker wird, der Materialismus immer stärker wird, dass dieses innige religiöse Gefühl kaum mehr da ist, so sehr, dass eigentlich auch die Kirchen gar nicht mehr auf uns rechnen. Wir rechnen viel mehr nämlich noch auf die Entwicklungsländer, auf die sogenannten und so, wo einfach andere Gemütskräfte noch sind. Also man muss rechnen, die Kirchenpolitik zum Beispiel orientiert sich an uns überhaupt nicht mehr, in Wahrheit. Wir sind das Unwichtigste. Dass wir ziemlich verloren sind, das wissen sie. Sie schauen viel mehr also um ihren Einfluss also in Afrika, in Südamerika.
So ein falscher
ja, vielleicht wollen sie aber an der sozusagen von außen oder oben das irgendwie dirigiert, der nicht von dort heraus stammt auch gleich selber. Das was weiß ich. Aber dieses Glaubensprinzip, also dass das ganze Mittelalter sehr stark da war und auch teilweise sein Gutes hatte, ich meine seine Schattenseiten genauso, aber durchaus notwendig und richtig und wichtig war, das alleine wird für die Zukunft nicht mehr tragen. Also die Zeit läuft langsam ab, ist noch nicht ganz vorbei und das ist sicher für viele Menschen also noch gut, dass dieses Prinzip in der Welt ist, wäre so ganz schlecht, wenn die Kirchen jetzt über Nacht alle zusammenbrechen würden. Es wäre fatal mit allen ihren Fehlern, die sie haben. Aber der Weg in die Zukunft ist es nicht. Also der Steiner sagt es ein paar Mal an anderer Stelle. Der Weg der Kirche müsste eigentlich der sein, sich überflüssig zu machen im Laufe der Zeit. Das heißt, sie hätte eine gewisse Aufgabe, weil sie muss dazu schauen, also dass sie eigentlich die Menschen dorthin führt, dass man das dann irgendwann einmal nicht mehr braucht. Sondern dass man diese Entwicklung eben selbst in die Hand nimmt, dass wenn man auf dem Weg fortgeschritten ist, dass dann diese Überleuchtung oder Überschattung mit dem Heiligen Geist kommt und das dann die Voraussetzung ist, um wirklich den Christusimpuls in sich aufzunehmen. Und dann aber in ganz bewusster Form aufzunehmen. Dann ganz bewusst dem Christus zu begegnen. Das hängt dann auch zusammen mit der Erscheinung des Christus im Ätherischen etwa. Oder später dann sogar im Astralischen und so weiter. Also in noch höheren Bereichen. Aber da müssen vorbereitende Schritte gesetzt werden. Das sind alles Dinge, die nicht von selber kommen. Und das sind aber auch Dinge, eben, die nicht nur einen kleinen, engen Kreis von Menschen betrifft, sondern eigentlich alle. Am dringendsten notwendig haben wir es in den sogenannten westlichen Zivilisationen, wenn wir auch auf dem Verfallsweg eigentlich am stärksten fortgeschritten sind in Wahrheit. Muss man dazu sagen. Wir werden dann das nächste Mal uns beschäftigen mit der Mission des jüdischen Volkes, also mit Moses, Abraham, mit diesen Impulsen. Das sind Impulse, die ja zunächst in vorchristlicher Zeit noch gekommen sind und die noch eine andere Sprache sprechen und andere Notwendigkeiten haben, die ja gerade vorzubereiten hatten, den Weg zur Christusgeburt herunter. Also wo etwas Vorchristliches drin ist, wir müssen schauen, wie muss sich das eventuell verwandeln, wo sind die Impulse, die das verwandeln werden müssen. Weil das sind Impulse, die eben auch in vorchristlicher Zeit gekommen sind und die in gewisser Weise in der Spiegelung in der Zukunft verwandelt werden müssen, so wie das Ägyptische verwandelt werden muss. So wie die Isis zur Jungfrau Sophia werden muss, so muss sich das auch in gewisser Form ändern. Aber das dann das nächste Mal. Danke.